Triggerwarnung. Diese Episode enthält Inhalte zu sexualisierter Gewalt, Trauma und psychische Belastung. Bitte höre nur weiter, wenn du dich stabil fühlst. Anlaufstellen und Hilfen findest du in der Beschreibung. Also erstmal hallo und danke, dass du dich wieder den Fragen stellst und nochmal hier bist zum zweiten Podcast-Folge mit dir. Ich würde mit einem kleinen Rückblick anfangen zur letzten Folge, um vielleicht mit einem Einstieg, wie hast du denn die Reaktion auf den Erzähltes erlebt, von anderen oder von dir selber?
Also ich fand es sehr schön, was andere so geschrieben haben, unter YouTube zum Beispiel, oder als das Interview das erste Mal bei dir auf dem TikTok-Kanal gezeigt wurde, als du live warst, wo sehr viele Menschen mit dem, was ich gesagt habe, übereinstimmt haben, aber auch meinten, wie stark es ist, das so rüberzubringen, wie stark es ist, allgemein sich zu zeigen. Und das hat mir auch mehr geholfen, so meine eigene Stärke nochmal wahrzunehmen, weil selbst wenn das schon ein schweres Thema für mich war, also so darüber zu sprechen, habe ich es oft als selbstverständlich gesehen, mehr über mich preiszugeben, ohne die Stärke dahinter zu erkennen.
Okay, schön. Gab es Momente oder gibt es Momente, in denen du bereut hast, öffentlich zu sprechen oder gesprochen zu haben?
Ich finde es sehr wichtig, sogar darüber gesprochen zu haben. Ich bin allgemein auch nicht so der Fan von Reue, denn es kann immer irgendwas passieren, was vielleicht ein bisschen unüberlegt war, wo man nicht so drüber nachgedacht hat. Aber Reue an sich zeigt einem auch nur, wo man besser werden kann. Ich weiß aber für meinen Teil, dass es halt extrem wichtig war, da so darüber zu sprechen. Manchmal habe ich es vielleicht bereut auf die eine oder andere Art und Weise, dass ich nicht noch mehr erzählt habe, als ich eigentlich hätte erzählen können. Also Informationen, die mir erst danach in den Sinn kamen. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon sehr damit zufrieden, was ich preisgegeben habe.
Schön. Und was wünschst du dir, dass Zuhörer wirklich verstehen?
Dass es wichtig ist, das Wort von Betroffenen ernst zu nehmen, wenn Betroffene sich trauen, sich zu äußern, über gewisse Taten zu sprechen, dass das, was passiert ist, nicht irgendwie verharmlost wird oder damit verglichen wird, dass es ja nicht so schlimm sei, dass man sich nicht so dran stellen soll, sondern dass einem auch bewusst ist, dass so etwas viel häufiger vorkommt, aber dass es auch ein großer Schritt für Betroffene ist, sich zu offenbaren, sich zu äußern, über den Scham hinwegzugehen, den jeder Betroffene zumindest eine gewisse Zeit lang in seinem Leben mit sich trägt.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Hat sich durch das Gespräch etwas in deinem Inneren verändert?
Dadurch, dass durch jedes Mal, wo ich über gewisse Dinge spreche, gewisse Dinge aus meiner Vergangenheit, gewisse Neigungen, die ich entwickelt habe, andere Störungen, die ich hatte, ist es immer mehr wie so ein Stück Heilung in mir. Denn das hilft mir, das, was mir passiert ist, nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, vielleicht auch tiefer in mein Inneres einzutauchen und noch mehr hochzuholen, dass ich mir dann anschauen kann. Also ich kann jedem empfehlen, sich jemanden zu suchen und darüber zu sprechen.
Sehr wichtiger Satz auch, ja. Welche Bilder oder Sätze aus der Vergangenheit sind heute noch präsent?
Manchmal fühle ich mich sehr hilflos. Es fühlt sich auch manchmal so an, als würde ich nichts in meinem Leben auf die Reihe kriegen, weil ich mich noch so wie der kleine Junge von damals fühle zum Teil. Manchmal kommen mir auch gewisse Dinge hoch, die der Täter damals zu mir gesagt hat. Aber es ist jetzt nichts, was mich extrem beeinflusst, sondern etwas, was mich zwar für einen Moment lähmt, aber ich dann auch schnell wieder schaffe, weiterzugehen.
Okay, und was bedeutet meine Geschichte heute für dich? Trauma, Identität oder etwas ganz anderes?
In der Erfahrung, die ich gemacht habe, in dieser Geschichte, die ich erlebt habe und auch erzählt habe, steckt in meiner Wahrnehmung ganz viel Kraft, die ich mir zurückholen konnte. Denn ich bin der Meinung, dass Dinge, die uns passieren, nicht dafür da sind, dass wir ein Leben lang unter ihnen leiden und schwach sind, sondern damit wir erkennen, in der Essenz, wer wir wirklich sind. Und dadurch, dass ich mich halt so lange schon mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, merke ich, dass je mehr Anteile ich mir anschaue, je mehr ich in die Heilung bringe, je mehr ich in mir auflöse, desto mehr erkenne ich, wer ich bin und wozu ich hier bin. Und ich bin der Meinung, dass ich diese Erfahrung gebraucht habe auf einer gewissen Ebene, um Dinge äußern zu können, um auf TikTok zum Beispiel präsent sein zu können und dafür zu sorgen, dass Betroffene sich selber verstehen. Weil hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, könnte ich das nicht machen, was ich heute tue. Und ich hätte nicht schon vielen Menschen dabei helfen können, sich zu verstehen und ein Stückchen mehr auf ihren Auflösungsprozess zu begleiten oder hinzuleiten.
Ja, boah, das ist doch ein schöner Rückblick. Wie gehst du mit Tagen um, an denen alles wieder da ist?
Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich mir am Tag bewusst Zeit nehme, mich mit meiner Innenwelt auseinanderzusetzen. Das heißt, entweder ich mache das morgens in einer gewissen Routine oder ich mache es in der Mitte des Tages oder auch manchmal am Abend, wo ich dann einfach schaue, was kann ich jetzt in mir noch in die Auflösung bringen? Wo kann ich vielleicht noch tiefer gehen? Wo kann ich meinen Selbstwert vielleicht erhöhen? Ich habe ja im Coaching, in meiner Ausbildung Techniken gelernt, mit denen ich mich selber coachen und immer wieder aus gewissen Tiefs rausholen kann. Und dadurch, dass ich mir die Chance gebe, wirklich täglich an mir zu arbeiten, kommen gewisse Trigger nicht unerwartet hoch oder meist nicht, sondern in dem Rahmen, den ich mir geschaffen habe.
Okay,
Und
verstehe.
dann schaue ich mir einfach meine Emotionen an, die in mir sind, und habe gelernt, sie zu fühlen, zu durchfühlen, weil jede Emotion möchte nur gefühlt werden, dafür sind Emotionen da. Das, was wir meistens machen, ist, die Emotionen zu unterdrücken, zu deckeln, voll wegzulaufen, weil wir Angst vor dem Schmerz haben, der in uns steckt. Aber wenn der Schmerz einmal da sein durfte und sich in seiner Gänze zeigen darf, auch wenn es sich unangenehm anfühlt, dann verfliegt dieser Schmerz auch wieder, weil er seine Aufgabe erfüllt hat. Und dementsprechend ist es für mich immer wieder wichtig und ratsam, auch im Alltag mich mit meinen Emotionen zu konfrontieren und dadurch wieder ein Stück mehr zu mir zu werden, weil dadurch, dass sich unerwünschte Emotionen lösen, ist wieder Platz für Emotionen, die ich eigentlich fühlen möchte.
Na, das
Aber
ist
ohne das eine geht das andere nicht.
sehr gut. Ja. Und was bedeutet Selbstregulation für dich und wie trainierst du sie?
Selbstregulation bedeutet für mich einfach wirklich, dem Schmerz oder der unerwünschten Emotion ins Auge zu sehen. Natürlich auch mir mal Zeit zu gönnen, wenn ich vielleicht gerade ein Schläfchen brauche oder so, wenn ich gerade extrem erschöpft bin, dass ich mich nicht irgendwie versuche, mit anderen Dingen abzulenken oder wach zu halten, sondern mich dann einfach mal hinlege, mir ein bisschen Regenerationszeit gönne, aber hauptsächlich auch in meine Innenwelt zu blicken, wie ich es gerade geschildert habe, und die Emotion, die gerade in mir herrscht, da sein lasse. Und ich mache es da meistens so, dass ich dieser Emotion, auch wenn sie unerwünscht ist, so viel Liebe wie möglich gebe, weil Liebe ist eine der höchsten Schwingungen, die ein Mensch überhaupt spüren kann. Und sie löst unerwünschte oder niedere Emotionen auf, weil sie in so einer hohen Schwingung schwingt.
Entschuldigung. Und was war einer deiner schwersten Momente und wie bist du da wieder rausgekommen?
Also einer meiner schwersten Momente war es überhaupt, die direkte Konfrontation mit dem, was mir damals passiert ist. Also bei mir kam das ja erst mit 22 durch ein Gespräch mit einer Freundin hoch, was mir passiert ist und wer mir etwas angetan hat. Und das war für mich ein extremer Schock, bei dem ich erstmal ein tiefes Loch gefallen bin und alles hinterfragt habe. Aber auch da hat es mir geholfen, mir das Thema anzuschauen, nicht mehr davor wegzulaufen, sondern auch in diesen Schmerz einzutauchen, einzusteigen und gewisse Anteile in mir, die ich unterdrückt habe, in die Freiheit zu bringen. Und was auch ein wichtiger Schritt war, womit sehr viel Scham verbunden war ganz am Anfang und auch Trauer und Verzweiflung, war halt vor ein paar Monaten, wo ich das erste Mal die Idee hatte, überhaupt über meine Erfahrungen zu sprechen, weil ich Angst hatte, was andere Menschen über mich denken oder sagen könnten. Vor allem, wenn ich als Mann sage, dass ich von einem Mann sexuell missbraucht wurde. Das waren so die Struggle, die ich hatte. Und da hat es mir geholfen, dann doch einfach mal zu machen, das erste Video aufzunehmen, weil da kamen dann positive Feedbacks. Da kamen Leute in die Kommentare, die gemeint haben, dass es stark war, was ich so mitgeteilt habe. Und irgendwann kamen auch Menschen, die mir geschrieben haben, dass sie sich durch mich endlich besser verstehen können, die mir sogar privat geschrieben haben, sich bedankt haben, dass sie jetzt einen neuen Blickwinkel durch mich gewonnen haben. Und dadurch wurde ich immer mehr bestärkt, noch mehr preiszugeben und auch immer mehr zu erzählen, weil das ein Aspekt meines Dienstes ist.
Und welche Rolle spielen da Scham und Schuld in diesen ganzen Rückschlägen, die man immer wieder führt oder kriegt?
Ich durfte durch jede Menge Scham und Schuld gehen, auch Selbstvorwürfe, dass ich ja selber dafür verantwortlich bin, dass mir gewisse Dinge passiert sind, dass ich mich zum Beispiel nicht früher gewehrt habe, dass ja, ich es vielleicht selber sogar so gewollt habe. Das habe ich mir auch vorgeworfen. Aber ich habe mich auch dafür geschämt, dass die ganzen Dinge überhaupt hochgekommen sind, weil ich am Anfang noch gar nicht wusste, ob das wirklich stimmt, was ich da so an Erinnerungen plötzlich in mir hatte. Also ich habe mich lange Zeit selber hinterfragt und habe gedacht, Alter, wieso werfe ich dieser Person so etwas vor? Bis ich dann erkannt habe oder mir bewusst wurde, dass ich eigentlich keinen Grund hätte, ihr das vorzuwerfen, wenn sie es nicht wirklich gemacht hat. Denn ich hätte die Person auch in Frieden und Liebe loslassen können, doch da war halt immer irgendwas in mir, das das nicht konnte. Und einer toten Person sowas in die Schuhe zu schieben, das habe ich eigentlich nicht nötig. Und deswegen habe ich selber irgendwann angefangen, mir selber zu glauben.
Ja, und hast du destruktive Bewältigungsmechanismen entwickelt? Und wie gehst du heute damit um, falls du welche entwickelt hattest?
Was ich oft gemacht habe und was ich heute auch leider noch sehr oft mache, ist, mich in Social Media zu flüchten. Also sehr viel Social Media zu konsumieren. Mittlerweile verbinde ich das auch mit meiner Arbeit mit mir selber, denn auf Social Media, auch auf TikTok, be bekommt man viele sehr tolle Impulse, wenn der Algorithmus mitspielt, also wenn man ihn gut gefüttert hat, dann gibt es halt viele Informationen, mit denen man selber was arbeiten oder was anfangen kann. Aber meist lenke ich mich leider noch viel zu sehr damit ab, dass ich an der Stelle, wo ich jetzt auf Social Media scrolle, eigentlich hätte etwas anderes produktiv machen können. Was auch mal dazu gehört hat, aber auch schon ein bisschen her ist, war übermäßige Masturbation. Also wirklich sehr viel am Tag zu masturbieren, weil außer die innere Leere, die ich in mir verspürt hatte, konnte ich nur Befriedigung und Schmerz spüren. Und auch Selbstverletzung gehörte zum Teil mal dazu. Aber das konnte ich auch schon relativ schnell loslassen, was dann aber halt, wie gesagt, noch ein großer Bestandteil war. War halt Masturbation, also auch mehrmals hintereinander oder mehrmals am Tag, weil das für mich auch eine Art Flucht vor dem Alltag war und einfach schöne Gefühle machen, darin abtauchen. Was auch natürlich auf gewisse Art und Weise gesund ist, wenn man sich selbst befriedigt, aber es sollte halt nicht zu oft am Tag sein, tatsächlich.
Ja, und was hilft dir am meisten in akuten Situationen dann?
Mittlerweile hilft es mir oft, mir es gerade auch einfach zu erlauben, dass Verhalten XY da sein darf, weil dadurch auch der Druck aufgelöst wird. Weil wenn ich etwas mache, was ich eigentlich machen will und mich dafür selber verurteile, bringt mir das im Endeffekt weniger, wie wenn ich es mache und es in dem Sinne erlaube. Weil je mehr ich es erlaube, desto mehr vergeht wahrscheinlich auch irgendwann die Lust darauf, es zu machen. Manchmal hat man so ein gewisses Muster in sich. Das Muster der Selbstenttäuschung zum Beispiel, dass man zum Beispiel glaubt, dass man eine Enttäuschung für sich und für andere ist. Und wenn man sich etwas vornimmt, hat man eigentlich im Hinterkopf immer, dass man eine Enttäuschung ist. und enttäuscht sich dann auch. Und diesen Zwang oder diesen Drang kann man rausnehmen, indem man erstmal bestmöglich alles erlaubt, was da sein möchte, um dann aus dieser Energie heraus, aus einer Art von Leichtigkeit, sage ich mal, dann dagegen anzuwirken und was Neues sich anzueignen. Aber das ist auch ein Prozess.
Ja. Und wie lange dauern denn solche Phasen? Und woran erkennst du, dass du wieder stabil bist?
Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich, weil solche Phasen lassen sich sehr, sehr schlecht pauschalisieren. Manchmal ist es halt so, dass ich halt etwas länger in einer gewissen Phase hänge, wie zum Beispiel in der Phase, wo es darum ging, dem Täter auf gewisse Art und Weise zu vergeben für meinen eigenen inneren Frieden. Da habe ich auch sehr lange dran gehadert, weil das Erste, was sehr präsent war, als ich erfahren habe, was mir passiert ist, war halt Hass, Wut, Unverständnis und andere Emotionen, die dafür gesorgt haben, dass ich den Täter energetisch auf Abstand gehalten habe. Natürlich, wie gesagt, ist er schon tot, aber trotzdem war da halt waren diese niederen Emotionen da, diese niederen Energien in mir, die dafür gesorgt haben, dass ich den Groll aufrechterhalten habe. Aber dadurch halte ich auch die Macht des Täters aufrecht, weil er, ohne dass er was bewusst tut heutzutage, trotzdem die Kontrolle über unseren emotionalen Zustand hat. Und das war ein Prozess, der über mehrere Monate ging, überhaupt an den Punkt zu kommen, wo ich gesagt habe, jetzt konnte ich ihm zumindest ein bisschen vergeben.
Okay, verstehe. Und wie sprichst du denn mit Menschen, die deine Rückschläge nicht verstehen?
Also mit Menschen, die meine Rückschläge nicht verstehen, spreche ich mittlerweile gar nicht mehr, sage ich mal. Oder wenn es mir wichtig ist, darüber mit ihnen zu sprechen, gebe ich ihnen vielleicht ein paar mehr Details oder beschreibe Dinge anders. Manchmal ist es aber halt so, dass Menschen, die gewisse Erfahrungen nicht gemacht haben, natürlich auch nicht verstehen können, warum ich jetzt so oder so reagiere. Und ich kann entscheiden, ob ich Energie dafür aufbringe, damit sie mich verstehen, oder, auch wenn es doof klingt, mich mehr oder weniger damit abfinde, dass sie das, was ich gerade tue, nicht nachvollziehen können. Hauptsache, ich weiß, was gerade in mir und meiner Innenwelt los ist, und ich weiß, dass ich gerade mein Maximum gegeben habe, auch wenn es manchmal nicht viel ist.
Verstehe, das ist gut. Eine gute Erkenntnis. Wie hat das Erlebte deine Sexualität geprägt, bewusst und unbewusst?
Also ganz am Anfang dachte ich, Sexualität wäre nur Mittel zum Zweck, um einfach mal ein bisschen abzuschalten. Ich dachte durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, ganz am Anfang auch, dass es reicht, dass wenn eine Person im sexuellen Akt erregt ist und die andere sich dadurch dann miterregt. Das heißt, also bei mir ging es schon recht früh los. Mit 14 hatte ich mein erstes offizielles Mal, sage ich mal. Da dachte ich halt, jo, es reicht, wenn ich sexuell erregt bin und dass die Frau sich dann auch dadurch, dass ich halt mit ihr aktiv bin, erregen tut. Weil das halt anscheinend etwas war, was ich früher so aufgeschnappt habe als kleiner Junge. Dass nur der Täter am Anfang halt erregt war und bei mir tatsächlich auch irgendwann Erregung kam. Das habe ich ja im letzten Interview schon so besprochen, dass das auch ein Schutzmechanismus vom eigenen Körper war. Also im Überlebensmodus, damit das Ganze einem nicht so schmerzhaft vorkommt. Aber dieses Muster, das habe ich halt übernommen, unbewusst, dass ich dann halt wirklich auch mit Frauen danach dieses Muster aufrechterhalten habe, dass ich erregt war, die Frau aber gerade nicht. Und ich dachte, das reicht aus, wenn ich erregt bin. Und mir dann halt auch öfters anhören musste, auch Jahre später, dass ich gerade oder dass ich die Frau sexuell missbraucht hätte. Dann gab es halt auch Situationen, wo ich eine gewisse Art von Ekel brauchte, um Erregung zu spüren, dass ich mir bewusst Frauen oder auch Erwachsenenfilme angeschaut und gesucht habe, die einen gewissen Ekel in mir erzeugt haben, dass ich das einfach brauchte, um zum Höhepunkt zu kommen oder halt wirklich auf einer, in einem gewissen Erregungsgrad zu sein, der mich sehr stark angeturnt hat. Was halt auch vorkam, war, dass ich irgendwann auch glaubte, ich müsste mich mal von Männern penetrieren lassen oder also müsste halt selber mich unterwerfen vor einem Mann, weil ich dachte, dass ich das auch geil finden würde. Also das, was die Erfahrung mit mir gemacht hat, war, dass ich ganz viele Neigungen entwickelt habe, die eigentlich gar nicht zu mir gehört haben, bei denen ich aber erstmal darauf kommen musste, dass der Ursprung die Tat an sich war und dass diese Anteile, diese Neigungen einfach kein Teil von mir waren, sondern vielleicht den Teil von dem traumatisierten Ich.
Ganz klar, ja. Hattest du Ängste, sexuelle Nähe zuzulassen?
Mit sexueller Nähe hatte ich keine wirklichen Ängste. Also ich konnte mich eigentlich relativ schnell auf sexuelle Dinge, sexuelle Praktiken einlassen. Es gab auch eine Phase in meinem Leben, da ging es mir bei Frauen nur um das Sexuelle. Aber was ich halt sehr schwer zulassen konnte, egal ob bei Männern oder bei Frauen, war allgemein eine gewisse Art von Vertrauen aufzubauen. Also mich wirklich auf diese Personen einzulassen, wirklich an mir und meiner Innenwelt, an meinem Leben teilhaben zu lassen, weil ich Angst hatte, dass mein Vertrauen wieder missbraucht wird.
Ja, und gibt es körperliche Reaktionen, die dich an das Trauma erinnern?
Körperliche Reaktion gibt es bei mir momentan müsste ich kurz überlegen.
Ja.
Also körperliche Reaktion an sich gibt es bei mir direkt nicht. Aber was ich halt leider oft erlebe, ist, dass in meiner Sexualität ein gewisser Druck geschaffen ist. Also dass ich selber mich sehr stark unter Druck setze, dass ich alles richtig machen möchte. Vielleicht, weil ich Angst habe, ohne dass es natürlich eintrifft, aber dass ich bestraft werde, wenn ich etwas falsch mache. Das heißt, da habe ich ab und zu noch ein paar Hemmungen, mich wirklich fallen zu lassen, aus dem Kopf rauszukommen. Aber auch da ist bei mir auf jeden Fall Besserung gegeben. Also es wird von Mal zu Mal immer besser.
Okay. Und wie hast du gelernt, zwischen Zärtlichkeit, Lust und Angst zu unterscheiden?
Ich habe für mich erkannt, dass ich allgemein ein sehr zärtlichkeitsliebender Mensch bin. Also, dass ich sehr gerne Zärtlichkeit gebe und dass auch Lust vollkommen okay ist, beziehungsweise auch ein wichtiger Bestandteil, weil der sexuelle Part an sich in der Spiritualität auch sehr weit oben ist. Dieses Einswerden unter zwei Menschen, was die wenigsten nur kennen, was ich auch noch nicht kenne, auf gewisse Art und Weise aber weiß, dass es das geben kann. Also ich finde es einfach sehr wichtig, diese Neigungen oder was heißt diese Neigung, diese Emotionen oder diese Gefühle zu leben, auch wenn ich früher mich tatsächlich davor gefürchtet habe, Lust und Zärtlichkeit zuzulassen, weil das für mich auch ein Aspekt von Nähe war. Obwohl ich halt Nähe immer bestmöglich verhindern wollte, aus Angst, dass da halt zu viel Nähe und Bindung entsteht. Aber ich habe halt gelernt, dass Lust und Zärtlichkeit wichtig ist, um eine Beziehung führen zu können, um sich gegenseitig wirklich lieben zu können und auf andere Ebenen kommen zu können.
Ganz klar, ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem eigenen Körper und wie ist er heute? Oder wie ist es heute?
Ich konnte früher meinen Körper gar nicht spüren. Ich war komplett abgeschottet. Das meiste, was halt in mir sich abgespielt hat, war mein Kopf. Also mein Kopf konnte ich spüren, aber ab hier war das wie so eine Trennung, dass ich halt nicht erkennen konnte, was in meinem Körper so abgeht. Also ich hatte gar keinen Bezug zu meinem Körper, gar kein Gefühl in meinem Körper. Es war so eine Art von Taubheit. Heute weiß ich auch, dass es eine gewisse Art von Selbstschutz war, weil unterdrückte Emotionen und Emotionen allgemein, auch emotionaler Schmerz, Wut und andere Emotionen sich in unserem Körper abspeichern, wenn wir sie nicht fühlen. Das heißt, die ganze emotionale Scheiße, sage ich jetzt mal, die in mir gesteckt hat, die war in meinem Körper gefangen. Und wenn man sich nicht traut, diese Emotionen zu fühlen, dann muss man sich halt energetisch abschneiden, um bloß nichts von diesem Schmerz oder dieser Emotion wahrnehmen zu müssen. Ich habe aber gelernt, meinen Körper wieder wahrzunehmen und zu spüren, weil ich die Bereitschaft hatte, mir anzuschauen, was in mir schlummert. Und da hat mir auch eine Art von Bodyscan geholfen. Da gibt es auch geführte Meditation dazu auf YouTube, dass man einfach mal versucht, in seinen dicken Zeh oder seinen großen Zeh hineinzuspüren, da mit der Aufmerksamkeit hineinzuwandern, dann vielleicht in die anderen Zehen bis zum Kopf hoch. Also wirklich jeder einzelne Körperteil einfach mal versuchen reinzuspüren, ihn wahrzunehmen. Und wenn es am Anfang nicht funktioniert, macht man es einfach ein zweites Mal. Und dann vielleicht ein drittes Mal. Und so war es bei mir auch, dass ich dadurch irgendwann auch geschafft habe, immer mehr wahrzunehmen, was überhaupt gerade in mir herrscht.
Okay, und welche Rolle spielt Sicherheit beim Thema Sexualität für dich?
Ich finde es allgemein wichtig, dass man sich auf gewisse Art und Weise sicher fühlen kann, um loszulassen oder sich auf den Akt wirklich einlassen zu können. Dazu ist aber halt wichtig, dass auch eine gewisse Basis geschaffen wird, dass vielleicht am Anfang, bevor es in die Richtung Sexualität geht, besprochen wird, was man sich eigentlich vom Partner oder von der Partnerin wünscht, was so die Vorlieben sind, was man auf gar keinen Fall möchte. Und man kann auch schon, bevor man wirklich sexuell wird, kann man auch andere Dinge besprechen, die man sich wünscht. Und wenn der Partner oder die Partnerin dann darauf eingehen, kann man sich auch sicher sein, dass er auch die Bedürfnisse in der Sexualität erfüllen wird oder zumindest sein Bestes tut, damit beide auf ihre Kosten kommen.
Ja. Hast du so jemals das Gefühl, deine sexuelle Identität sei verschoben worden?
Ja, also es gab einfach immer diese Momente, wo ich Sexualität mit sehr viel Scham verbunden habe, vor allem durch diese Neigung, Ekel praktizieren zu wollen oder mich zu ekeln bei gewissen Dingen oder auch bei dem Gedanken, mich von einem Mann unterwerfen zu lassen, beziehungsweise dass ich dominiert werde. Das waren so gewisse Dinge, die ich dann während der sexuellen Praktik oder halt während der Selbstbefriedigung sehr erregend fand, aber trotzdem immer wieder dafür gesorgt hat, dass ich mich selber sehr stark hinterfragt habe und mich vor allem für meine Gedanken oder so geschämt habe. Und das musste ich halt erstmal loslassen, um mal wirklich zu schauen, was möchte ich überhaupt in der Realität, in meiner Sexualität.
Ja, und was bedeutet heute für dich eine gesunde Sexualität?
Eine gesunde Sexualität bedeutet für mich, dass man sich traut, sich zu öffnen, sich zu offenbaren, einfach wirklich miteinander, aneinander Spaß zu haben und sich gegenseitig auf gewisse Art und Weise zu seinen Kosten bringt. Also, dass man wirklich aufeinander eingeht, dass man sich gegenseitig sieht, sich zuhört, dass das nicht nur ein Geben ist, also dass nicht nur ein aktiver Part in der sexuellen Handlung ist, sondern dass beide ihr Bestes tun,
Ja.
um sich einzubringen und mitzumachen. Und dass aber auch gesagt wird, wenn einem gerade etwas nicht gefällt oder wenn man etwas anderes machen soll. Also, das ist halt sehr wichtig, auch im Sex zu wissen, wenn mir etwas nicht gefällt oder wenn einer anderen Person nicht gefällt, was gerade passiert, dass man das wirklich auch ansprechen kann und das auch gehört wird.
Ja. Wie schwer war es für dich, Beziehung einzugehen?
Für mich war es am Anfang sehr, sehr schwer, Beziehungen einzugehen. Ich habe es zwar irgendwie immer mal geschafft, sage ich jetzt mal, aber ich konnte halt nur sehr schwer vertrauen und mich sehr schwer auf Menschen einlassen. Also es war bei mir immer so eine gewisse Distanz geschaffen, der ich mich auch nicht getraut habe, zu sagen, mitzuteilen, was in mir und meiner Innenwelt so abgeht, weil ich mich selber halt dafür geschämt habe, dass ich mich halt ständig so schlecht, so müde, so emotionslos und keine Ahnung, was gefühlt habe. Und meine Beziehungen waren bisher, also waren oft sehr toxisch auf die eine oder andere Art und Weise, weil ich in meiner Hilflosigkeit irgendwo gefangen war und versucht habe, durch eine gewisse Härte aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen und wir aufeinander wirklich extrem angeeckt sind, so dass da irgendwie eine gewisse Disharmonie immer geschaffen war, bis wir an den Punkt gekommen sind, wo wir uns beide gegenseitig immer nur bekriegt haben, gestritten haben und keine Ahnung was noch. Aber mittlerweile ist es so, dass ich jetzt seit 6 Monaten zum Beispiel eine sehr wundervolle Beziehung führe, die ganz anders ist als die Beziehung, die ich bisher geführt habe, weil da eine gewisse Nähe, eine gewisse Liebe, die ich auch wirklich zulassen konnte, geschaffen ist.
Schön.
Und ich weiß, dass es der Person wichtig ist, wie es mir geht, und ich mit ihr mal darüber sprechen kann. Aber die Person weiß auch ebenso, dass ich es als wichtig empfinde, zu wissen, wie es ihr geht. Und dass man auch über gewisse Streitsituationen spricht. Also wenn irgendwann mal was passiert ist, wird es nie eine Beziehung geben, wo nie Streit existiert. Es braucht immer ein paar Aneinanderreibungen, weil es ist ja einfach so, dass zwei Welten aufeinander aufprallen. Das heißt, die Welt, in der man selber gelebt hat, keine Ahnung wie viele Jahre, bei mir sind es jetzt 25, und die Welt, die sich die andere Frau oder der andere Mann aufgebaut hat, diese prallen aufeinander und man darf einfach lernen, in diesen zwei Welten zu leben. Und das ist einfach herausfordernd, was aber auch gut ist, dass es herausfordernd ist, weil ansonsten wäre es ja vielleicht sogar ein bisschen zu langweilig. Wichtig ist halt aber, wie gesagt, dass man Dinge möglichst direkt anspricht, damit sie sich nicht in einem anstauen, dass man sie nicht in sich reinfrisst. Weil manchmal ist es so, dass man sich streitet und dass dann alles aus einem herausplatzt, was der Partner oder die Partnerin vor 2 Wochen gesagt hat oder was der Partner oder die Partnerin nicht gesagt hat. Und dann ist es halt so, dass man sich da schnell wieder, dass man sich schwer wieder im Griff hat. Aber wenn man Sachen möglichst direkt anspricht und auch vielleicht am Anfang kommuniziert, ja, ich brauche gerade vielleicht noch meine Zeit, um durchzuatmen, aber wir sprechen gerne darüber, dann ist das völlig okay. Aber man sollte Streitereien nicht mit ins Bett nehmen, sondern möglichst an dem Tag noch aus der Welt schaffen.
Ja, das ist auch meine Vorgehensweise schon immer gewesen. Sehr gut. Was müssen denn Partnerinnen bzw. Partner über dein Trauma wissen?
Also ich fand es halt von Anfang an wichtig, also beziehungsweise seitdem ich das wusste, dass sie allgemein wissen, was mir passiert ist. Also ich habe da immer schon relativ früh, sage ich mal, darüber gesprochen. Und damit war das aber auch für mich so aus der Welt geschafft. Also für mich ist auch wichtig, dass ich darüber sprechen kann mit meinem Partner oder meiner Partnerin, um zu schauen, ob diese Person wirklich zu mir passt. Denn ich habe auch mal erlebt, dass eine Frau, mit der ich was hatte, von den ganzen Informationen, die ich ihr gegeben habe, schockiert war und mir das nicht so richtig glauben konnte. Und das war eigentlich auch schon ein Indiz dafür, dass sie nicht die richtige für mich ist. Weil die richtige Person, die nimmt einen ernst, sie nimmt einen wahr, sie ist für einen da, egal was man ihr erzählt. Und das war halt schön, dass das bei meiner Freundin halt gegeben war, dass sie natürlich auf gewisse Art und Weise schockiert war, weil es ja nicht so häufig vorkommt, dass darüber erzählt wird. Oder es gibt ja auch viele Bekanntenkreise, wo man zumindest glaubt, dass es nie vorkommen würde. Und trotzdem war sie halt einfach mega ruhig währenddessen, hat mich ausreden lassen und hat mir das Gefühl gegeben, dass sie für mich da ist. Und das ist wichtig.
Okay, welche Konflikte entstehen durch deine Vergangenheit?
Manchmal ist es halt noch so, dass ich meinen eigenen Wert nicht so erkenne, wie ich es gerne erkennen würde. Also auch ich habe da noch Konflikte, obwohl mein Selbstwert schon sehr stark gestiegen ist über die letzten Jahre. Ich habe auch ab und zu das Gefühl, dass ich alles falsch mache, dass ich da halt gewisse Trigger habe. Was auch noch öfters vorkommt, ist, dass ich mich halt schnell angegriffen fühle, wenn jemand etwas sagt, wo er sich zum Beispiel über mich lächerlich macht oder so einen Witz raushaut, dass ich dann halt sehr schnell in die Aggression reingehe, um mich zu verteidigen, weil ich nicht mehr in dieser Opferrolle sein will. Also, dann bin ich lieber wütend, statt irgendwie zu zeigen, dass mich das gerade verletzt hat. Was aber in meiner Partnerschaft auch anders ist. Also in meiner Partnerschaft ist es halt so, dass ich mich da, wie gesagt, sehr gut öffnen kann, dass ich auch sagen kann, wenn mich gerade was verletzt hat. Aber manche Leute außerhalb meiner Partnerschaft, die würden Verletztheit vielleicht als Angriffsfläche sehen. Und dementsprechend ist da so ein Automatismus in mir, der dann auf Wut oder auf Genervtheit umschwingt, um einen gewissen Abstand zu wahren. Was halt auch oftmals nicht so vorteilhaft ist, weil ich hätte ja eigentlich einen lustigen Konter raushauen können. Also ich kann durchaus kontern, aber trotzdem schwingt es bei mir manchmal ziemlich schnell um, sodass ich dann halt pampig oder mit Wut reagiere, wo ich eigentlich mir dachte, wenn ich jetzt einen lustigen Spruch rausgehauen hätte, dann wäre das viel besser gewesen, wie jetzt in diese Wut zu verfallen.
Verstehe. Was brauchst du eigentlich genau, um in deiner Beziehung dich sicher zu fühlen?
Eine Sache, die ich mit meiner Freundin halt besprochen habe, ist, dass wenn ich gerade in einer Emotion drin bin, dass ich dann halt einfach kurze Zeit für mich brauche. Sie musste nicht in einen anderen Raum gehen oder so, aber ich brauche dann halt einfach zum Teil Stille. Manchmal kommt es auch durchaus hoch, dass ich anfange, manchmal kommt es auch durchaus dazu, dass ich anfange zu weinen, was jetzt nicht unbedingt oft vorkommt, aber ich habe gelernt, dass wenn Tränen fließen wollen, dass ich diesen Tränen freien Lauf lasse, weil jede Träne Heilung bedeutet. Das ist ein sehr schöner Spruch, den ich gelernt habe. Und sie gibt mir da auch diesen Raum. Also ich muss nicht auf Krampf stark sein, sondern ich darf Emotionen zulassen, was halt eine andere Art von Stärke ist, die aber die wenigsten leider sehen oder für sich erkennen. Und da war es halt wirklich wichtig für mich zu kommunizieren, was brauche ich in diesen Momenten, wenn ich emotional werde? Und dann brauche ich es natürlich auch von ihr, dass sie das halt sich zu Herzen nimmt. Und das tut sie sehr gut.
Schön. Hast du denn noch das Gefühl, ab und zu mal beziehungsunfähig zu sein?
Manchmal denke ich halt, dass das, was ich so gerade erlebe, zu schön ist, um wahr zu sein, dass ich das oft nicht glauben kann, ich das auf so einer Ebene verdient habe. Da habe ich manchmal so ein paar Trigger noch, wo ich mich aber immer wieder versuche runterzuholen und mir auch bewusst mache, was für ein Schritt das überhaupt war oder was für Schritte das überhaupt waren, so eine Beziehung führen zu können. Genau.
Super, und wie hat sich denn deine Beziehungserleben durch deine eigene Heilungsarbeit verändert?
Ich kann Beziehungen oder meine Beziehung auf einer ganz anderen Ebene wahrnehmen. Ich habe sehr viel Verständnis für meine Freundin. Auch sie zeigt mir sehr viel Verständnis. Und manchmal ist es so, als hätte ich mir meine Freundin gebacken. Denn ich habe mir mal wirklich Gedanken darüber gemacht, was möchte ich in einer Beziehung überhaupt haben? Wie soll die Person vielleicht auch aussehen? Also ich habe jetzt auch nicht den kompletten Typ runtergeschrieben vom Aussehen, sondern mir waren die Eigenschaften sehr wichtig. Und dann kam sie halt irgendwann in mein Leben und hat genau die Dinge verkörpert oder verkörpert auch genau die Dinge, die ich mir eigentlich gewünscht hätte.
Schön.
Genau.
Was würdest du jemandem raten, der in einer Beziehung mit einer Betroffenen ist?
Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wenn eine betroffene Person gerade nicht über ihre Erfahrungen sprechen möchte, dass man ihr auch nicht seine Hilfe überstülpt. Also es gibt durchaus Fälle, wo die Person, die nicht betroffen ist, der betroffenen Person helfen will und Tipps und Ratschläge geben will, die die Person aber gerade einfach nicht braucht, weil sie gerade in einer ganz anderen Phase ihrer Emotionen oder ihres Auflösungs- oder Heilungsprozesses steckt, dass man einfach, wenn die Person gerade Ruhe braucht, ihr diese Ruhe auch gewährt und die aber vielleicht auch das Gefühl gibt, dass wenn sie mal darüber sprechen will, wenn sie sich mal offenbaren will, dass man gerne für sie da ist, aber nicht immer sagt, zum Beispiel, ja, jetzt hol dir doch mal einen Therapeuten oder jetzt arbeite doch mal an dir oder keine Ahnung was, sondern dass es oft halt einfach so ist, dass die betroffene Person einfach gerade noch sehr gebrochen ist und dass es halt seine Zeit lang dauert, bis sie sich wieder ausrichten kann und aufrichten. Aber dass man ihr auch keine Dinge ausredet.
Ja.
Also wenn man über eigene Erfahrungen spricht oder so, dass man dann natürlich nicht sagt, ah, so kannst du nicht gewesen sein oder vielleicht das auch nicht verharmlost. Also wenn zum Beispiel eine Frau nur erlebt hat, dass ein Mann in der Disco ihr einen Hintern gefasst hat, da kann man als Mann nicht sagen, ach, hab dich doch nicht so, das war doch nicht so schlimm, sondern das war für die Frau gerade ein massiver Übergriff. Und daraus resultiert dann Ohnmacht oder andere Gefühle wie Hilflosigkeit zum Beispiel. Also dass das möglichst so in der Gänze genommen wird, wie das gerade von der Frau oder vom Mann kommuniziert wird.
Ganz klar. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Also ich habe für mich gelernt, dass Glücklichsein durchaus möglich ist. Ich habe es auch lange nicht geglaubt, weil ich sehr lange ein emotionales Wrack war
Ja.
und ich mich alles andere als auf den nächsten Tag gefreut habe. Aber irgendwann habe ich wirklich diesen Prozess, den ich gehe, und diese Prozesse, die Coaching-Prozesse, die ich mit mir mache, habe ich lieben gelernt. Und es ist eine Art von Glücksgefühl, zu merken, ah, jetzt habe ich eine neue Barriere durchbrochen, jetzt ist etwas Neues hochgekommen, an dem ich arbeiten kann. Und jetzt kann ich durchaus mehr zu mir finden. Was mich halt auch sehr glücklich macht, ist halt Leute auch in so einem Rahmen zu arbeiten, also als Coach tätig zu sein. Und dann von Frauen oder auch Männern zu hören, dass innerhalb einer Sitzung sich Sachen komplett verändern, bei denen sie niemals glaubten, dass überhaupt Veränderung möglich ist. Zum Beispiel habe ich vor kurzem eine Session mit einer Frau gemacht, die zwar mit ihrem Mann geschlafen hat, aber das Gefühl hatte, sich dazu zwingen zu müssen. Nicht, weil er sie zwingt, sondern weil sie ihn liebt und dachte, sie müsste ihm diesen Sex geben, obwohl sie selber keinen Frieden oder keine Freude daran hatte. Und einen Tag später schrieb sie zu mir, dass sie das erste Mal wirklich halbwegs freiwillig Beischlaf erlebt hat. Und mittlerweile ist es so, dass sie sich sogar, oder dass sie sogar traurig darüber ist, sage ich jetzt mal, wenn sie mal ihre Periode hat, weil sie dann nicht mit ihrem Mann schlafen kann. Also das sind so Momente, wo ich merke, boah, das, was ich erlebt habe, hat hier einen Sinn, weil ich dadurch zu der Person wurde, die ich heute bin. Immer wenn ich diesen Sinn in mir spüre und merke, boah, das hatte ja doch einen Sinn und andere Dinge hatten Sinn, dann kommt in mir auch eine gewisse Art von Glück hoch und Freude, weil ich weiß, dass das, was ich erfahren habe, nicht umsonst passiert ist.
Also sagst du, man kann ein Trauma tragen und trotzdem leicht leben.
Genau.
Das ist schön, ja. Wie gesagt, es können wirklich nicht viele und das ist sehr gut auch zu hören, dass es auch anders da geht, vielleicht auch mit viel Arbeit verbunden ist, aber möglich ist, ja. Welche Momente fühlten sich für dich zuletzt wirklich lebendig an?
Ja, zum Beispiel war ich jetzt vor kurzem 3 Tage auf einem Festival. Wir haben dort auch gecampt, also meine Freundin, ich und noch ein paar andere Leute. Und meine Freundin schenkt mir jetzt sehr viel Glücksgefühle, sehr viel tolle Momente. Einfach ihre Präsenz. Das braucht da auch oft nicht viel. Wir müssen nicht unbedingt was reden. Wir müssen uns nicht unbedingt berühren, sondern ihre Präsenz reicht. Natürlich kommen die anderen Dinge auch noch dazu. Also Berührungen, um miteinander zu reden, aber es ist einfach so ein schönes Gefühl, dass ich mich überhaupt wieder so auf eine Person einlassen konnte, die mir so gut tut. Und natürlich fühlt es sich auch für mich lebendig an, aktiv mit Menschen zu arbeiten und dann von ihren Erfolgen zu hören, von Berichten. Auch eine Frau, die sich getraut hat, endlich mal Nein zu Berührungen zu sagen, also zu einem Handschlag oder zu Umarmungen, die sie sonst in meinen Schock versetzt hätten, weil sie halt sehr schlimme Erfahrungen machen musste. Und durch die Arbeit mit mir hat sie sich dann getraut, nicht nur einmal, sondern zweimal Nein zu einer Person zu sagen, die gerade eine Umarmung möchte oder wollte. Und das ist halt immer so. Ich erfreue mich halt an meinem Dienst an die Menschheit. Oder wenn ich Kommentare lese von Menschen, die sich durch mich verstanden fühlen, die durch mich eine neue Art von Blickwinkeln für sich erkennen. Sowas ist halt etwas, das mich halt sehr erfüllt.
Und welche Rolle spielt Dankbarkeit für dich?
Manchmal fällt es mir noch relativ schwer, Dankbarkeit zu empfinden, weil ich sehr lange gar keine Gefühle empfunden habe oder so gut wie keine Gefühle. Es schwingt auch irgendwo manchmal noch ein bisschen mit, dass mir früher immer gesagt wurde, dass ich sehr undankbar sei, was eigentlich nicht gestimmt hat, sondern jeder drückt ja seine Dankbarkeit oder Emotionen auf eine andere Art und Weise aus. Aber es gibt mittlerweile immer mehr Momente, wo ich wirklich dankbar bin für das, was ich erfahren durfte, auf gewisse Art und Weise. Und auch die Coaching-Ausbildung, die ich machen konnte und für die Menschen, die ich in meinem Umfeld habe. Also immer wieder kommt da so ein Schub von Dankbarkeit hoch. Ich darf mich da aber auch trotzdem noch mehr schulen, mich auch wirklich für gewisse Dinge dankbar zu erweisen, die eigentlich selbstverständlich zu sein scheinen, wie zum Beispiel ein Dach über dem Kopf, fließend Wasser, Lebensmittel. Das sind eigentlich Sachen, die haben wir 24/7 zur Verfügung. Es gibt aber auch Menschen, die haben das nicht. Und allein dafür könnte man dankbar sein. Oder halt dafür, dass man wieder am Morgen die Augen öffnet. Also da gibt es so Dinge im Leben oder in meinem Leben, wo ich noch viel mehr Dankbarkeit empfinden darf.
Also hast du dann noch nicht die speziellen Rituale oder Alltagselemente, die dir Kraft geben, diese Dankbarkeit zu zeigen, zum Beispiel?
Es gibt gewisse Rituale, die man für sich machen kann, die mache ich aber viel zu selten, weil sie immer wieder aus meiner Routine rausfallen. Es gibt nämlich sowas wie ein Dankbarkeitstagebuch, das man führen kann, wo man 3 bis 5 Punkte aufschreibt, für die man am Tag dankbar war. Und das können ganz kleine Sachen sein, wie zum Beispiel, dass man, wie gesagt, fließend Wasser hatte, dass man wieder aufgewacht ist, dass man vielleicht ein nettes Kompliment bekommen hat oder sich getraut hat, etwas zu sagen. Und diese Momente sollte man eigentlich auch sammeln und mit diesem Gefühl auch schlafen gehen. Das kann ich jedem als Tipp mitgeben. Ich habe auch schon von vielen Menschen gehört, denen es sehr geholfen hat, aber ich habe es leider bisher noch zu wenig umgesetzt.
Okay, und in welchen Momenten genau merkst du, ich bin mehr als mein Trauma?
Mittlerweile merke ich es tatsächlich immer wieder. Immer wieder komme ich halt in Momente, wo ich halt früher mein Trauma zurückverfallen wäre,
Ja.
wo ich mich nicht getraut hätte, gewisse Dinge auszusprechen, die mir nicht gefallen, die mir nicht passen oder wo ich mich im Unrecht gefühlt hätte. Und mittlerweile konfrontiere ich mich halt öfters mit solchen Situationen. Ich gehe bewusst durch Situationen, die mir unangenehm waren oder wären, um mich da rauszuholen, um meine Komfortzone, sage ich jetzt mal, zu weiten und immer mehr Erfahrungen zu sammeln, die nicht traumabasiert sind. Weil jeder, der gewisse Erfahrungen machen musste, trägt die Traumaenergie zu einem prozentualen Anteil in sich. Und jeder, der sich sein Trauma nicht anschaut, trägt diesen Anteil weiterhin in sich, in dieser Intensität und zieht damit auch Erfahrungen in sein Leben, die traumabasiert sind. Weil wir senden Trauma nach außen. Das heißt, unser Außen muss auf unsere Trauma-Energie reagieren. Das heißt, dann kann es durchaus sein, dass wir weitere traumatische Erfahrungen machen oder Erfahrungen, die unser Trauma bestärken. Das heißt aber auch wiederum, wenn wir uns mit unserem Trauma auseinandersetzen und uns erlauben, neue Erfahrungen zu machen, dass wir Erfahrungen machen können, die bisher unbekannt für uns waren, weil wir uns für neue Möglichkeiten öffnen. Aber auch das ist ein Prozess.
Ja. Kann man frei werden oder nur bewusster leben?
Ich bin der Meinung, dass man durchaus frei werden kann. Ich bin aber auch noch nicht an meinem höchsten Freiheitspunkt angekommen, denn ich fühle mich auch oft noch in meinem Alltag so ein bisschen angekettet. Aber ich merke halt dadurch, dass ich mich immer wieder mit mir, meiner Innenwelt in Verbindung setze und unangenehme Emotionen oder allgemeine Emotionen anschaue und auflöse, dass da mehr Platz in mir frei wird, den ich so füllen kann, wie ich das gerne möchte. Also ich war früher sehr ohnmächtig oder habe mich sehr ohnmächtig gefühlt und habe das dann aber wiederum mit neuer Kraft, mit neuer Macht gefüllt, weil ich mir meine Macht Stück für Stück zurückgeholt habe und immer noch zurückhole. Aber wie gesagt, auch ich bin noch in meinem Prozess. Bei mir dauert es auch noch eine Zeit lang. Aber durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, glaube ich schon daran, dass man freier und bewusster werden kann. Also dass das eine das andere vielleicht auch bedingt, weil durch das bewusster werden, sich seine Emotionen anschauen, sich seine Wunden anschauen, sich seine Trigger anschauen und allgemein die Dinge, die einen belasten, schafft man Freiraum in sich, weil durch das Anschauen Dinge gelöst werden können.
Ja. Gibt es denn noch Lebensziele, die du dir trotz allem erfüllen willst?
Also ich habe einige Lebensziele. Ich möchte als Coach oder als Mentor ganz groß rauskommen. Also ich möchte, eigentlich möchte ich, dass mein Name irgendwie immer in Erinnerung bleibt, selbst nach meinem Ableben. Nicht aus dem Aspekt des Egos heraus, sondern, oder vielleicht auch zum Teil, weil irgendwo bedingt das eine immer das andere. Aber ich möchte halt einfach so vielen Menschen geholfen haben, dass sehr viele Menschen mir auch von Generation oder also auch Generation von mir auf gewisse Art und Weise erzählen oder vielleicht auch Videos kreieren, die für die Ewigkeit halten oder andere Dinge, die sich Menschen auch nach meinem Tod noch anschauen können. Und ich möchte einfach, dass mein Name oder meine Arbeit auf der ganzen Welt zumindest in Bruchteilen ein Begriff ist, dass ich auf der ganzen Welt, ja, mindestens einer Person in jedem Land irgendwo mal geholfen habe. Auch wenn jemand aus Deutschland eine Familie in Amerika hat und dadurch, dass ich ihm oder ihr in Deutschland geholfen habe, neue Stärke gewonnen hat und dadurch der Familie in Amerika helfen kann und es ja quasi einen Stein ins Rollen bringt, wäre das auch schon eine Art von Genugtuung für mich. Aber ich möchte halt sehr viel Zeit investieren, um immer mehr Durchbrüche zu schaffen, um mir dabei aber auch selber Luxus zu gönnen. Ich habe Luxus sehr lange abgelehnt. Ich dachte, ja, nur die Prolle oder die Protzer, die wollen dicke Karren fahren, wollen in schicken Häusern leben, wollen Luxus oder Markenklamotten. Aber ich sehe es mittlerweile so, dass wenn man einen hohen Maß an Dienst leistet und dadurch auch Geld entgegennimmt, dass man sich auch durchaus ein schönes Leben kreieren kann. Was natürlich auch mit einer Einzimmerwohnung zum Beispiel geht, ne? Das will ich ja jetzt nicht sagen, dass es das nicht möglich ist, aber meiner Wahrnehmung möchte ich halt gerne mal in einer Villa leben, einen schicken Mercedes fahren oder einen Audi und mir über Geld keine Gedanken oder Sorgen machen müssen, weil ich aber weiß, was für ein hohen Maß an Dienst ich in die Menschheit hineingebe.
Verstehe. Schön, schönes Ziel auf alle Fälle. Was bedeutet Gerechtigkeit für dich heute?
Also für mich bedeutet Gerechtigkeit, mich nicht von dem, was mir damals passiert ist, unterkriegen zu lassen. Also, dass ich trotzdem mein Leben bestmöglich führe, dass ich immer weiter wachse und mir die Stärke zurückhole, die mir damals genommen wurde. Weil bei vielen Tätern, ohne das jetzt schön zu reden, ist es so, dass sie selber eine gewisse Art von Machtlosigkeit erlebt haben und dann sich entschieden haben, Täter zu werden. Also aufgrund ihrer Erfahrungen. Ist schwer, das für mich auszusprechen, weil ich wollte das selber nie so wahrhaben, weil ich wollte eigentlich immer diese Menschen möglichst auf Abstand halten, aber ich wollte halt auch jeden Menschen auf gewisse Art und Weise verstehen können, weshalb ich mich sehr oft mit True Crime Filmen oder so beschäftigt habe. Aber was halt Täter zum Beispiel tun, ist ihre Erfahrung, ihre traumatische Erfahrung zu nutzen, um andere Menschen zu traumatisieren, weil sie das ja weitergeben, in dem Wissen, was das mit ihnen gemacht hat. Und für mich ist Gerechtigkeit, das komplette Gegenteil zu machen. Also aus dieser Machtlosigkeit in meine Kraft zu kommen und dabei anderen Menschen zu helfen, Gleiches zu tun. Und mich nicht oder auch mein Leben nicht von dem, was ich damals erlebt habe, bestimmen zu lassen.
Aber hattest du je die Möglichkeit, rechtlich etwas aufzuarbeiten? Also Opferentschädigung oder dergleichen?
Also bisher hatte ich nicht die Möglichkeit gehabt, auch weil der Täter ja auch schon tot war, bevor das Ganze hoch oder rausgekommen ist. Und ich hatte vor kurzem mal gehört, dass es so eine Art Missbrauchsfonds gibt, wo Menschen sich melden konnten, um dann, ich glaube, bis zu 10.000 Euro für ihren eigenen Heilungsprozess zu bekommen. Habe aber auch gehört, dass er jetzt im März auch schon geschlossen war. Das heißt, existiert leider nicht mehr, auch wenn er noch so im Internet zu lesen ist, zu sehen ist. Aber ich habe auch gehört, dass manche Leute schon darauf aus sind, nochmal sowas ins Leben zu rufen, das aber auch bleibt, das Bestand hat.
Also es ist so, dass das Opferentschädigungsgeld wurde tatsächlich, wird nur noch bis Ende des Jahres eingezahlt und ausgezahlt, aber nur noch, werden keine neuen Anträge mehr angenommen. Und ausgezahlt nur noch bis 2028, die schon die Anträge durch haben. Diesen Fonds, den du meinst, ist sowas Ähnliches. Das ist ja auch schon eigentlich passé. Hoffen wir da, dass da vielleicht, wie du sagst, in naher Zukunft wieder was Neues entstehen wird. Aber da hattest du nie irgendwie die Möglichkeit dazu gehabt, ne?
Ja, es ist aber auch wichtig, das jetzt nochmal angesprochen zu haben, weil es ja für manche Menschen auch, sage ich mal, jetzt Aufgabe Nummer eins ist, um wieder sowas ins Leben zu rufen. Das heißt, es ist ja schon wichtig, dass Betroffenen, die das Interview jetzt hier hören oder hier zuschauen, auch wissen, dass es durchaus mal so Möglichkeiten gegeben hat und wahrscheinlich auch wieder geben wird.
Genau, definitiv. Wie fühlst du dich gegenüber dem Täter heute, auch wenn er schon gestorben ist?
Also bei mir ist es mittlerweile so eine Art von gesunder Distanz. Früher war eine Distanz auf Hass basiert und auf Wut da. Und ich würde fast sagen, ich bin mittlerweile aber halt so weit im Frieden mit dem Täter und mit dem, was mir passiert ist, dass ich sehr selten über ihn nachdenke und dass ich, wie gesagt, mein Leben nicht mehr von dem, was mir passiert ist, bestimmen lasse. Also es ist einfach passiert für mich, aber es ist einfach für mich so wie ein abgeschlossenes Kapitel. Und ich bin gerade dabei, neue Kapitel zu schreiben, die nichts mit dieser Energie oder mit dem Täter zu tun haben.
Würdest du je öffentlich gegen den Täter aussagen?
Ich habe mich oft gefragt, was das bringen würde. Was natürlich wichtig ist oder richtig ist, ist, dass wenn es zu einer Anklage gekommen wäre und der Täter auch seine Strafe erfahren hätte, dass er in dem Zeitraum zumindest niemanden hätte etwas zuleide tun können. Das war dabei ja eingesperrt. Oder dass, wenn eine Anzeige passiert wäre, dass die Polizei ihn dann halt unter besonderer Beobachtung gehabt hätte. Das wäre vielleicht ein Vorteil gewesen. Ich glaube aber auch, dass das nicht ohne Grund passiert ist und dass es einfach richtig war, dass es so passiert ist, wie es nun mal passiert ist. Aber ich kann auch durchaus verstehen, dass Betroffene sich wünschen, dass der Täter da zur Rechenschaft gezogen wird, zum Wohle
Der
anderer.
Gesellschaft. Ja. Okay. Was ist ein Trigger in deinen eigenen Worten?
Ein Trigger ist eine Emotion, die ausgelöst wird durch eine Situation, die im Außen passiert. Zum Beispiel durch Geräusche, durch Gerüche, durch gewisse Gefühle, die in einem erzeugt werden. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn der Täter früher ein gewisses Parfüm getragen hat, auf sich getragen hat, und man das im Alltag riecht an einer anderen Person, dass dieser Geruch ausreicht, dass man sich wieder in der Situation von damals gefangen fühlt. Dass man das kleine Mädchen oder der kleine Junge von damals ist, der in seiner Hilflosigkeit gefangen ist oder in einer Art Schockzustand. Also Trigger sind für mich unaufgelöste innere Verletzungen, die wir in uns tragen und uns aber so lange gezeigt werden müssen, bis wir da tiefer reinschauen und sie aufarbeiten. Also Trigger sind für mich mittlerweile durch den Wissensstand, den ich aktuell habe oder mittlerweile habe, ein Geschenk, weil mir dadurch gezeigt wird, wo ich mit mir oder mit anderen Menschen noch im Unfrieden bin. Und wenn ich mir das Thema aber anschaue, den Trigger dahinter verstehe und die Emotionen dazu auflöse, müssen mich diese Dinge nicht mehr triggern. Das heißt, sie müssen nicht mehr in mein Leben treten. Vielleicht passiert es dann noch ein, zwei Mal, dass es dann auftritt, aber nur um mir zu zeigen, dass der Trigger kein Problem mehr für mich ist.
Verstehe.
Nicht, weil man gelernt hat, damit zu leben. Auf gewisse Art und Weise stimmt das zwar schon, aber man hat sich so weit von diesem Trigger gelöst, dass er einfach nicht mehr existiert. Was natürlich auch bei sexueller Gewalt oder anderen Erfahrungen ein langer Prozess ist.
Ganz klar, ja. Aber welche alltägliche Situation bringt dich denn noch schnell in Alarmzustand oder Alarmbereitschaft?
Oft ist es halt einfach so, dass ich, wie ich schon gesagt habe, das Gefühl habe, nichts richtig zu machen, dass ich dann auch durch diesen Glaube, gewisse Dinge nicht richtig zu machen, auch mich so verhalte und dann aber auch das wiederum im Außen gespiegelt bekomme. Also es ist so ein Glaubenssatz, der in mir wirkt, der sehr stark in mir herrscht und dafür aber auch dafür sorgt, dass es Früchte trägt. Das heißt, dass mir der Glaubenssatz im Außen bestätigt werden muss. Das habe ich auch im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung erkannt, dass wenn wir einen Glaubenssatz haben, auch ja, das Nähe, dass man Nähe zum Beispiel nicht zulassen sollte oder andere Glaubenssätze, dass man auch, wenn man sich dann wieder auf Nähe einlässt, die Erfahrung machen muss, dass diese Nähe wehtut, um diesen Glaubenssatz bestätigt zu bekommen. Also für manche klingt das vielleicht ein bisschen nach Hokuspokus. Es gibt aber auch einen Satz, ich weiß nicht, wo er steht, ich glaube in der Bibel, auch wenn ich jetzt kein extrem gläubiger Mensch bin, er steht in der Bibel, soweit ich weiß, dein Wille geschehe. Und das spiegelt sich auch in dem, was ich so im Alltag erlebe. Ich habe zum Beispiel früher geglaubt, dass Frauen alle scheiße sind, auf gewisse Art und Weise. Also, dass Frauen einen nur verletzen. Und da musste ich aber auch die Erfahrung machen, dass ich Frauen in mein Leben gezogen habe, die mit meinen Emotionen gespielt haben. Bis ich irgendwann erkannt habe, dass ich ja genau das nur nach außen sende, diese Art von Erfahrung. Und dann denkt man oft, ah ja, das ist aber krass, wenn man es zum Beispiel auf sexuelle Gewalt projiziert, dass, wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, als Kind zum Beispiel, dass auch durchaus sein kann, dass man glaubt, dass Sexualität einfach wehtun muss, weil das die Erfahrung ist, die man als Kind gemacht hat und dementsprechend aber auch Menschen in sein Leben zieht, bei denen man diese Erfahrungen auf gewisse Art und Weise nochmal erleben muss. Und das ist halt für mich schwer auszudrücken, aber ich muss selber dahinter kommen und es ist zumindest meine Wahrheit, die ich gelernt habe. Genau wie jeder Trigger auf gewisse Art und Weise ein Geschenk ist.
Aber wie fühlt sich ein Trigger denn körperlich bei dir zumindest an? Ne? Das denke ich mal auch von Mensch zu Mensch verschieden teilweise, aber wie fühlt sich bei dir ein Trigger körperlich an?
Bei mir kommen durch Trigger, die sich zeigen, kommt einfach eine extreme Wut hoch. Also ich höre direkt auf zu atmen, sage ich mal, weil ich so viel Druck in mir erzeuge und so viel Wut, dass ich auch gerade nicht mehr klar denken kann. Also es ist einfach so, plötzlich hält sich in mir oder halte ich mir alles an und diese Wut steigt in mir auf und ich bin voll auf Angriff. Also nicht, dass ich Leute schlagen würde oder so, sondern es ist halt so, dass ich mich halt extrem verteidige über Worte oder halt einfach unüberlegte Dinge sage, die dann halt wirklich von einer Sekunde auf die anderen hochkommen.
Und was tust du dann genau, wenn du mitten in eine Triggerreaktion steckst?
Es kommt halt immer drauf an, ob die Person jetzt gerade vor mir ist oder nicht. Also manchmal ist es halt so, dann, dass ich dann halt eine pumpige Antwort gebe, die unüberlegt ist, wo ich dann aber selber blöd finde und mich dann dafür entschuldige. Aber es hilft dann auch in solchen Momenten vielleicht einfach zumindest zu versuchen, einmal bewusst durchzuatmen und dieses Triggermuster zu unterbrechen, indem man halt anders reagiert, als man eigentlich immer reagiert hat, um den Trigger aufrecht zu erhalten.
Und wie erklärst du gerade den anderen Menschen, was da gerade in dir passiert ist? Wenn die das gerade komisch finden, die dich vielleicht schon noch nicht so lange kennen.
Naja, es kommt halt immer auf die Person an, ob ich das jetzt wirklich erklären will oder ich sie sowieso nur einmal in meinem Leben sehe. Also meine Freundin habe ich halt erklärt, dass wenn ich genervt bin, dass es nichts mit ihr zu tun hat, sondern dass sie gerade ja einen Punkt in mir getroffen hat, der für mich dafür sorgt, dass ich genervt reagiere, dass da einfach eine innere Verletzung in mir ist, die sie gerade getriggert hat. Aber dass es halt durchaus nichts mit ihr zu tun hat, auch wenn ich mal wütend bin. Und dass ich dann einfach kurz Zeit für mich brauche und dann später gerne mit ihr darüber rede.
Welche Orte, Menschen oder Geräusche versuchst du zu vermeiden?
Ich habe früher sehr oft Menschenmengen versucht zu vermeiden. Immer wenn ich unter Menschenmengen war, habe ich halt versucht, alle möglichst auf Abstand zu halten, habe mich dann aber auch nie so dazugehörig gefühlt. Mittlerweile ist es aber so, dass ich sehr wenig vermeide, sondern mich auch eher mit Dingen konfrontiere, die ich eigentlich vermieden hätte, weil ich weiß, dass darin Wachstumspotenzial steckt, wenn ich mich Dingen oder Situationen stelle, die für mich Emotionen XY hervorgerufen hätten. Also mittlerweile kann ich da jetzt nicht mehr so viel dazu sagen. Aber auch laute Geräusche haben mich zum Beispiel früher sehr gestört.
Okay. Und wie genau gehst du mit Schuld um, wenn du durch einen Trigger verletzt reagierst?
Ich habe halt einfach für mich gelernt, dass meine Reaktion, die ich gerade an den Tag gelegt habe, nicht böse gemeint war. Also dass ich, auch wenn ich gerade in Anführungszeichen blöd reagiert habe, genauso reagiert habe, wie ich gerade konnte, wie gerade für mich möglich war. Und natürlich, wenn meine Freundin sich dadurch verletzt fühlt, dann entschuldige ich mich auch bei ihr. Aber ich weiß und ich hoffe, sie weiß es auch, dass ich es in den Momenten wirklich nicht böse gemeint habe. Und das hilft mir dann auch, keine Art von Schuld in mich reinzufressen, weil ich ja weiß, dass ich ja lediglich so reagiert habe, wie es gerade möglich war. Aber es ist wichtig, sich dann auch seine Trigger anzuschauen. Also die Ursache anzuschauen, wieso ich gerade so reagiert habe. Es soll nicht dabei bleiben, oder man kann es nicht dabei belassen, dass man es ja nicht böse gemeint hat, sondern man darf dafür sorgen, dass es nicht mehr passiert, indem man sich anschaut, warum war ich gerade so sauer. Warum hat mich das gerade so genervt, damit man dann beim nächsten Mal anders reagieren kann?
Ja. Wann hast du gemerkt, ich muss selbst etwas für meine Heilung tun?
Als ich sehr tief in dem Loch meines Leides gefangen war und mich immer wieder gefragt habe, warum geht es anderen so gut und mir nicht? Und dann habe ich irgendwann erkannt, dass ich mehr oder weniger für mein Leid verantwortlich bin. Zwar nicht für das, was mir passiert ist, aber für die Art und Weise, wie ich mein Leid aufrechterhalte und bestärke. Und als ich radikal ehrlich zu mir war und dann mir auch ein paar YouTube-Videos angeschaut habe im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, habe ich halt gemerkt, dass es fundamental wichtig ist, mit mir und meiner Innenwelt zu arbeiten.
Ja. Was bedeutet Selbstheilung für dich ganz praktisch im Alltag?
Selbstheilung bedeutet für mich, die Trigger zu erkennen, die wir immer wieder vorgeführt bekommen, weil das sind Zeichen dafür, dass in uns innere Verletzungen herrschen, die angeschaut werden wollen. Und wenn wir diese erkennen und durchfühlen und wirklich auch hinterfragen, dann können diese Verletzungen sich wieder schließen. Also dann kann Heilung geschehen und dann müssen wir in diesen Punkten auch nicht mehr getriggert werden. Also Selbstheilung bedeutet für mich, Triggerpunkte erkennen und durch das Auflösen wieder zu sich selber zu werden oder erst recht zu erkennen, wer bin ich hinter meinen Verletzungen.
Gab es einen Auslöser, der dich ins Coaching oder in die Eigenarbeit gebracht hat?
Ich wollte ja schon 2018 Menschen helfen, für Menschen da sein und damit mein Geld verdienen. Und ja, über die Persönlichkeitsentwicklung bin ich einfach irgendwann auf Damian Richter gestoßen, habe dort ein Webinar mitgemacht, das über mehrere Tage ging und habe gemerkt, boah, Coaching ist genau das, was mir dabei helfen kann, das zu tun, wofür ich bestimmt bin oder wofür ich mich berufen fühle. Und als ich dann die Ausbildung gemacht habe, dort auch die Workshops besucht habe und gemerkt habe, Alter, das hilft mir ja mega in meinen eigenen Themen und hat mir auch geholfen, einen gewissen Wissensstand anzueignen. Und dann wusste ich halt, ich muss das wirklich jetzt durchziehen und da auch meinen Job draus werden lassen.
Sehr schön. Welche Methoden oder Übungen haben dir wirklich geholfen und welche nicht?
Es gibt sehr viele Methoden, die mir geholfen haben, die ich auch gelernt habe. Ich habe im Rahmen der Ausbildung um die 30 Coaching-Techniken gelernt, die alle mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Da fand ich es aber besonders wirksam oder allgemein ist es für mich besonders wirksam, wenn ich einfach gerade schaue, was ist so in meinem Körper los? Also welche Emotionen zeigen sich gerade? Auch bei einem Trigger, wenn ich gerade keine Zeit habe, sage ich mir mit meiner inneren Stimme, dass ich mir das Thema später anschaue oder wenn ich gerade mir Zeit nehme, um mich selber zu coachen und dann eine Emotion hochkommt, dann durchfühle ich sie. Also ich schaue, also ich schließe die Augen, schaue mir im Körper, wo ist die Emotion gerade, gib ihr Freiraum, gib ihr den Platz, den sie braucht, um sich zu zeigen, weil das ist das Einzige, was Emotionen wollen. Sie wollen sich zeigen. Und wenn ich sie dann durchfühle und durch den Schmerz durchgehe oder die Wut oder andere Emotionen, dann kommt automatisch irgendwann der innere Frieden, weil wir einfach präsent sind in diesem Moment. Also sowas kann ich halt absolut jedem empfehlen und das kann auch jeder gerne mal probieren. Wichtig ist halt, dass man eventuell aber auch eine Person hat, die einem aus diesem Strudel wieder rausholt, weil es kann sein, dass es halt sehr stark wirkt und man selber sich nicht traut oder sich selber da nicht rausholen kann. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man sich diesen Raum gibt und allen Emotionen wirklich die Daseinsberechtigung, dass man da in seinen inneren Frieden kann. Was auch geholfen hat, ist, sich eine Situation von damals anzuschauen, die Verhalten XY in einem ausgelöst hat und dann in seinem Kopf umschreiben, so wie man es sich damals gewünscht hätte, dass man vielleicht in einer schweren Situation ist, in der man hilflos war. Und sich dann vorstellt, dass ein Superheld oder man selbst als erwachsene Version in diese Situation reingeht und das kleine Kind, das man damals war, beschützt oder sonstiges. Also das hat mir auch wirklich sehr viel geholfen. Ja, ich würde jetzt aber auch nichts nennen, was mir nicht geholfen hat, weil mir fällt jetzt gerade nichts ein, auch wenn es bestimmt irgendwas gibt, aber ich möchte niemandem gewisse Methoden schlecht reden,
Okay,
die vielleicht
verstehe.
andere Wirkungen zeigen.
Okay, aber hört sich alles sehr, sehr interessant an, wie es, ne, was für Methoden es wirklich alles gibt. Aber was ist denn der Unterschied für dich zwischen Heilen und Überleben?
Also für mich bedeutet Heilung wirklich ins Reine mit Situation XY oder Erlebnis XY zu kommen, mit der Erfahrung von sexueller Gewalt oder anderen Erfahrungen, die in einem Spuren hinterlassen haben. Und Überleben ist in meiner Wahrnehmung das, was geschehen ist, die inneren Verletzungen zu ignorieren, vor ihnen wegzulaufen und sich dann aber aufgrund der Traumata oder der Energie, die in einem ist, dann ein Leben aufzubauen, das nicht dem der Vorstellung des eigentlichen Selbst entspricht, weil man aufgrund der ganzen traumatischen Energien dann gewisse Erfahrungen anzieht. Und weil das, was man aussendet, kommt auch wieder zurück auf bestimmte Art und Weise. Und dieses Selbstheilen bedeutet für mich zu wissen, das und das ist passiert, aber nicht mehr emotional in diese Wunde oder in diese Verletzung reingehen zu müssen oder auch allgemein nicht mehr emotional zu reagieren, weil Heilung geschehen ist.
Okay. Wie sah denn dein erster Versuch von Selbstcoaching aus und wie hat es sich entwickelt?
Also mein erster Versuch von Selbstcoaching, das war etwas, was ich halt auch in der Ausbildung gelernt habe. Anhand von Kinesiologie, also der Abfrage des Unterbewusstseins, anhand von Körperreaktionen, konnte man halt sich selber testen, was der richtige Prozess für einen ist, um halt mit sich selber zu arbeiten. Ich muss aber jetzt dazu sagen, dass das aber nicht das erste war, was ich an Erfahrung gemacht habe, sondern ich habe ganz früher mal geführte Meditationen gemacht, die gibt es auch auf YouTube, die nennen sich Bodyscan, wo man lernt, sich wieder mit seinem Körper zu verbinden, wo man bewusst in den großen Zeh zum Beispiel reinfühlt oder versucht reinzufühlen, dann die anderen Zehen wahrnimmt, dann den ganzen Fuß, Schienbein, Waden bis hin zum Kopf und dadurch die Praxis an sich oder die Praxiswiederholung an sich dann wirklich wieder ein Körpergefühl lernt aufzubauen, weil viele Betroffene haben sich ab hier, sage ich mal, Hals ab abgeschnitten von ihrem Körper, weil dort auch die meisten Emotionen und der Schmerz gespeichert ist. Und da ist es halt wichtig zu schauen, inwieweit ist die Verbindung zu meinem Körper gegeben und ja, vielleicht sich auch erlauben, da wieder die Verbindung anzunehmen.
Okay. Gab es oder gibt es innere Widerstände gegen Heilung? So etwas wie ich verdiene das nicht?
Die gab es durchaus.
Ja.
Ich hatte auch den Struggle, was die Techniken anging, weil ich dachte, das ist ja eigentlich viel zu einfach. Also es kann ja nicht so einfach sein, weil in meinem Kopf immer war, irgendwie Heilung muss schwer sein oder allgemein der Weg aus dem Trauma ist sehr schwer. Und auch wenn ich immer wieder erwähne, dass ich noch nicht zu 100% draus bin oder mich befreit habe, habe ich schon ein sehr gutes Stück getan oder bin schon meinen Weg sehr weit vorangeschritten. Aber auch ich hatte den Glauben, dass ich es nicht verdient habe, dass ich wieder ganz werden darf, beziehungsweise ich hatte auch Angst, wer ich sein könnte, wenn ich mein Drama loslasse, mein Leid. Weil meistens identifizieren wir uns irgendwann mit unserem Leid und machen unser Leid zu unserer Identität und wissen aber nicht, wer wir sind, wenn wir es loslassen. Und da ist halt oft die Angst gegeben, die auch manchen Menschen wirklich davon abhält, sich von ihrem Leid zu lösen, weil es irgendwie, auch wenn es sich unangenehm anfühlt und doof klingt, ein treuer Begleiter wurde.
Das ist sehr gut erklärt, finde ich. Wie gehst du mit Tagen aber um, an denen du rückfällst oder nicht funktionierst?
Ich nehme mir da gerne mal bewusst Zeit für mich. Also ich mache entweder solche Übungen, wie ich eben genannt habe, dass ich die Emotionen lokalisiere, da sein lasse und ihr so viel Liebe wie möglich zusende. Oder wenn ich zum Beispiel bei meiner Freundin bin, habe ich auch gelernt, dass ich das halt auch dort sehr gut kommunizieren kann, beziehungsweise ich habe auch gelernt, dort Tränen zu zeigen oder Tränen zuzulassen, wenn es mal etwas gibt, was mich ein bisschen auffühlt. Also das, was ich halt wirklich gelernt habe, ist, meinen Emotionen Raum zu geben und mich auch bewusst mit meiner Thematik oder mit meiner Innenwelt auseinanderzusetzen. Und immer wenn ich einen Crash habe, ist auch das völlig okay. Ich versuche mich da bestmöglich nicht zu verurteilen, weil das bringt auch nichts, sich dann selber irgendwie, noch zusätzlich eins auf die Mütze zu hauen, nur weil man gerade nicht funktioniert.
Ja. Aber welche Routine oder Tools nutzt du heute regelmäßig für dich selbst dann? Also
Na,
klar.
einfach, dass ich mich regelmäßig, sogar fast auf täglicher Basis entscheide, mich hinzusetzen und mit meinen Coaching-Techniken zu arbeiten. Es gibt auch eine sehr tolle Methode. Ich kann es jetzt schlecht zeigen, weil ich nicht so viel Platz habe, aber man kann halt die Beine überkreuzen. Ich mache es jetzt mal so.
Schon mal
Also,
vorher mit.
genau. Also das eine Bein über das andere und dann die Hände so übereinander schlagen, dann das so ineinander greifen und dann zu sich drehen, die Augen schließen und dann einfach wirklich diese Emotion, die gerade da ist, da sein lassen. Weil diese Übung hilft halt, beide Gehirnhälften zu connecten und die Emotion wirklich fließen zu lassen. Und das habe ich halt auch zur Routine gemacht, dass ich da wirklich bewusst mir diese Thematiken anschaue und je mehr ich mir diesen Raum selber gebe, daran zu arbeiten, desto weniger werde ich auch im Alltag überrollt, weil ich ja weiß oder mein Unterbewusstsein weiß, dass immer wieder eine gewisse Zeit dafür gegeben ist.
Ich finde bestimmte Methoden auch super, super interessant, weil es, glaube ich, auch Menschen, die vielleicht kein Traumata erlebt haben, in vielen Situationen auch helfen könnte, ne? Nee, finde ich sehr, sehr interessant. Aber welche Rolle spielen dann Körperarbeit, Meditation oder Achtsamkeit in deiner Reise?
Also Achtsamkeit ist das A und O. Wirklich dieses bewusst wahrnehmen und alles zu erlauben, was gerade da sein möchte. Oder halt auch, was halt ganz wichtig ist, ist sich selber zu hinterfragen. Nicht ob jemandem etwas passiert ist, sondern was einem genau passiert ist, welche Emotionen man dadurch vielleicht unbewusst sogar abgespeichert hat oder unterdrückt hat. Und dann durch solche Übungen wie Meditation zum Beispiel ist ja auch ein Fokus auf eine bestimmte Sache. Das kann Atem sein, das kann eine Kerzenflamme sein, das kann auch eine Gehmeditation sein. Ich selber mache leider viel zu selten Meditationen, weil ich für mich einen anderen Weg kennengelernt habe. Aber Meditation kann halt wirklich dabei helfen, seinen Körper wieder besser wahrzunehmen. Und ist auf jeden Fall eine Empfehlung, da auch vielleicht, wenn man Schlafprobleme hat, zu schauen, was es auf YouTube zum Beispiel für geführte Schlafmeditationen gibt. Also wo jemand etwas vorliest oder was aufspricht. Weil für manche Leute, die halt ein bisschen Chaos im Kopf haben, das ist halt gerade am Anfang sehr herausfordernd, wirklich in diese Stille reinzugehen. Und da hilft es dann einfach wirklich zu schauen, welche Meditation oder welche geführte Meditation könnte jetzt zu mir passen. Da gibt es auch Selbstliebe, sich sicher fühlen, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, also ganz viele tolle Meditationen, die man sich da auf YouTube völlig kostenfrei anhören kann.
Okay. Und gibt es ein Buch, eine Übung oder einen Satz, der für dich ein Wendepunkt war?
Ich weiß nicht, ob ich diesen Satz schon mal erwähnt habe, ich glaube aber schon. Und zwar, jede Träne bedeutet Heilung. Das war für mich sehr wichtig, weil man gerade als Mann oder vielleicht auch als Frau, das kann ich jetzt schlecht beurteilen, aber vor allem so als Junge hat man ja immer wieder gehört und gelernt, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder Männer weinen nicht oder sonstige Sachen. Man muss immer stark sein, man muss immer hart sein. Das wurde mir zumindest transportiert, auch wenn ich heute weiß, dass es zum Teil von meinem Papa aus Spaß gemeint war. Aber als kleines Kind kommt ein Spaß manchmal nicht als Spaß rüber, sondern als Tatsache. Und dadurch habe ich halt auch zum Teil, das war jetzt nicht komplett deswegen, aber zum Teil gelernt, meine Emotionen zu unterdrücken, gerade was Trauer anging. Und dieser Satz, jede Träne bedeutet Heilung, war halt für mich so mächtig, weil ich dadurch einfach auch gelernt habe, wirklich Tränen zulassen zu können.
Wie erkennst du heute, ob du dich aus dir selbst heraus stärkst oder überforderst?
Ich habe nach jedem Coaching-Prozess, den ich selber durchführe an mir oder mit mir machen lasse, immer so ein ganz anderes, ein ganz neues Gefühl von Stärke, von Freiheit, von mehr ich selbst zu sein. Das ist halt so ein Punkt, den ich halt immer wieder erkenne, dass ich selber spüre, wenn mir etwas geholfen hat. Es gibt aber auch Momente oder gab Momente, da wollte ich halt ziemlich schnell ziemlich viel und habe mich dann selber mit sehr vielen Coaching-Prozessen konfrontiert. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass mein inneres System sich irgendwann quergestellt hat, weil es nicht mehr mit sich arbeiten lassen wollte. Und dann war ich halt in dieser Überforderung drin. Dadurch, dass ich ja die Kinesiologie gelernt habe, habe ich halt irgendwann auch erkannt, dass mein Unterbewusstsein mir durchaus sagt, wenn es gerade genug hat, also wenn die Prozesse ausreichen, weil dann sollte man auch wirklich Stopp machen. Es gibt nämlich auch Situationen, wenn ich Leute coache zum Beispiel und ich ihnen eine Übung vorschlage, das habe ich bei einem kostenfreien Workshop mal von mir gemacht, dass ich den Leuten vorher gesagt habe, dass sie sich selber kinesiologisch testen sollen, ob dieser Prozess jetzt der richtige für sie ist oder ob sie lieber den Workshop ausschalten, weil das Unterbewusstsein weiß genau Bescheid, was gerade gut ist und was nicht. Und dadurch vermeide ich es dann auch bestmöglich, mich in die Überforderung zu schicken, weil jeder Prozess ja auch Arbeit oder Zeit braucht, um im Unterbewusstsein zu wirken und wirklich Früchte zu tragen.
Okay. Was war denn dein größter Lernmoment in Alleinsein mit deinem eigenen Schmerz?
Mein größter Klickmoment oder mein größtes Learning war halt wirklich dieses, egal wie hoch die Emotion oder wie schwer die Emotion zu sein scheint, egal wie sehr ich anfange zu weinen oder egal wie viel Wut oder andere wirklich belastende Emotionen hochkommen, dass das Durchfühlen und das Dasein lassen wirklich dabei hilft oder helfen kann, wieder in seine Freiheit zu kommen. Also, dass nach jedem Schmerz, den man bewusst fühlt, wirklich das Gefühl da ist oder das Gefühl erweckt wird, dass jetzt zumindest, was diesen Aspekt angeht, alles gut ist. Also das Entladen dieser Emotion hilft wirklich dabei, wieder ein Stück weit man selbst zu werden, selbst wenn ich vorher extreme Angst davor hatte, was in mir und meinem Unterbewusstsein schlummert, also welcher Schmerz.
Welche Rolle spielt Selbstvergebung in deinem Prozess?
Also ich bin der Meinung, man sollte als allererstes sich selbst vergeben. Dafür, es klingt halt ein bisschen komisch oder ein bisschen doof, aber ich glaube, jeder Betroffene musste da mal durch, dieser Glaube, dass man ja irgendwo selber schuld ist, dass man das vielleicht auch provoziert hat. Und auch wenn das nicht stimmt, dass man es provoziert hat, die Tat an sich, sollte man sich selber dafür vergeben, dass man sich in so ein schlechtes Bild gesetzt hat, dass man davon ausging, dass man das provoziert hat. Also das ist halt so etwas, um aus diesem Strudel der Eigenschuld rauszukommen, sich wirklich erstmal zu vergeben, dass man sowas gedacht hat, dass man Schuld hat. Und dann vielleicht auch sich dafür zu vergeben, dass man damals sich keine Hilfe gesucht hat. Also jeder macht diesen Prozess auf eine andere Art und Weise durch. Und vielleicht hat man sich auch früher Hilfe geholt, aber es kam keine Hilfe. Also man hat Hilfe gesucht, aber es kam keine Hilfe. Wichtig ist halt aber, wie gesagt, als allererstes in diese Vergebung für sich selbst zu gehen und sich selber vielleicht nicht mehr als den größten Feind anzusehen, was halt ja viele als Glaube entwickeln.
Okay, da hast du eigentlich fast schon sogar die nächste Frage dann damit eigentlich automatisch beantwortet. Was würdest du jemandem raten, der keine Hilfe von außen hat, aber spürt, dass er beginnen muss? Hast du da vielleicht noch einen speziellen Rat oder war das damit schon im Prinzip das, was du als Rat geben
Ja,
würdest?
ich habe das Gefühl oder ich bin der Meinung, dass es eigentlich sogar wichtig ist, sich immer jemanden zu suchen, der einem helfen kann. Dass man sich an einen Therapeut wendet oder einen Coach oder vielleicht an einen besten Freund, beste Freundin, irgendein Familienmitglied. Weil es hilft einem viel mehr, Dinge auch aussprechen zu können, statt immer alles mit sich alleine ausmachen zu müssen. Weil das ist auch etwas, was einige Betroffene wahrscheinlich mitnehmen oder glauben, dass sie mit ihren Themen alleine klarkommen müssen. Aber das stimmt nicht. Es gibt durchaus Menschen, die einem helfen können. Aber wenn man gerade keine Hilfe hat oder sich keine Hilfe suchen möchte, weil man selber noch nicht klar kommt oder sich selber vielleicht noch dafür schämt, dass Situation XY passiert ist, dann würde ich mir wirklich einfach ein paar YouTube-Videos darüber anschauen, wie man sich mit seinem Körper verbindet, wie man seine Emotionen durchfühlt und zulässt und dann anfangen, vielleicht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ein paar Informationen aufzusammeln. Oder sich halt wirklich an jemanden zu wenden, der ebenfalls betroffen ist. Weil ich zum Beispiel schenke Menschen auch diese Erfahrung, sich einmal von mir coachen zu lassen, weil ich denke, dass das halt schon ein großer Meilenstein sein kann oder wirklich helfen kann, da dann auch mit anderen Menschen drüber reden zu können.
Super. Was bedeutet heute, Heilung ist möglich?
Also für mich ist Heilung auf jeden Fall möglich und ich bin auch der festen Überzeugung, dass jeder auf seine eigene Art und Weise Heilung erfahren kann. Wichtig ist halt aber, wie gesagt, dass man sich dafür öffnet, dass es die Möglichkeit gibt und dass man wirklich dafür sorgt, dass man sich seine eigene Kraft und Macht zurückholt. Auch wenn das ein Prozess ist und auch wenn es sehr schwer ist und auch wenn ich selber früher nicht geglaubt hätte, dass es überhaupt einen Weg aus meinem Leid raus gibt, habe ich mich trotzdem auf den Weg begeben und hatte irgendwie immer so einen Funken Hoffnung zumindest, dass ich da irgendwo ja, meinen Weg finden kann. Und dieser Weg hat mich dann auch zur Erfüllung geführt, weil ich jetzt das machen kann, wonach ich mich eigentlich immer gesehnt habe, nämlich Menschen zu helfen.
Schön. Was willst du Betroffenen mitgeben, die diesen Weg erst gerade anfangen?
Ich finde wichtig, jedem Betroffenen mitzuteilen, dass es einfach wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, dran zu bleiben. Und selbst wenn man eine Methode lernt, die nicht so gut für einen funktioniert, heißt es nicht, dass man sofort alles über Bord werfen sollte, sondern dass man sich weiter auf seinem Weg begibt. Und es ist am Anfang schwer, es ist am Anfang herausfordernd, vor allem wenn man vielleicht auch dazu gezwungen ist, sich mit vergangenen Erfahrungen nochmal zu beschäftigen, kann es halt durchaus schmerzhaft sein, da nochmal reingehen zu müssen und diese Emotion nochmal zu fühlen. Aber ich habe für mich erkannt, dass es essentiell ist, in diese Wunden reinzugehen, da die ganze Scheiße rauszuholen, sage ich jetzt mal, die dafür sorgt, dass sie sich nicht schließen kann. Und dann aber wirklich zuzulassen, dass sie sich schließt.
Das hast du sehr schön gesagt. Wenn du einmal ganz still bist, was hörst du dann in dir?
Also mittlerweile ist es so, wenn ich ganz still bin, dass ich meinen Körper sehr gut spüren kann. Für mich ist es auch aktuell noch herausfordernd, wirklich komplett in diese Schritte zu gehen. Also es ist immer irgendwas in mir, irgendwelche Gedanken, aber ich habe mittlerweile gelernt, sie einfach bestmöglich anzunehmen und da sein zu lassen. Und Stille kann durchaus auch heilsam sein, weil in diesen Momenten genau das hochkommt, was gerade gefühlt werden oder wahrgenommen werden möchte.
Schöne Abschlussworte. Danke dir nochmal für deine Zeit, für deinen Mut und deine Geschichte und deinen Weg in die Öffentlichkeit zu tragen. Für alle da draußen, vergesst nicht, ihr seid nicht alleine. Es führen viele Wege nach Rom. Es gibt nicht diese eine Methode, die für jeden genau richtig ist und Patentrezept schon mal gar nicht. Wenn ihr Hilfe braucht, in der Beschreibung findet ihr alle Links, die wichtig sind. Danke dir.
Sehr gerne. Ich danke dir.
Gerne.
Zu guter Letzt möchte ich noch eine Einladung an jeden rausgeben, der oder die interessant fand, was ich da gerade so mitgeteilt habe. Und da ich möchte, dass immer mehr Menschen erkennen, was Coaching wirklich bewirken kann, schenke ich jedem oder jeder, die sich dazu berufen fühlt, eine Erfahrung mit mir, wo wir uns gemeinsam auf Zoom hinsetzen, uns 1,5 bis 2 Stunden Zeit nehmen und ich wirklich völlig kostenfrei da ein paar Techniken von mir zeige. Wichtig an der Stelle noch zu erwähnen ist, dass ich natürlich kein Therapeut bin, das heißt, ich darf gewisse Heilversprechen nicht geben und ich darf auch keine sehr stark depressiven oder psychisch kranken Leute coachen. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man bereit ist, über das, was passiert ist, einem passiert ist, sich auszutauschen, dass zumindest ein gewisser Grad gegeben ist, dass man wundervoll zusammenarbeiten kann. Also wie gesagt, jeder, der diese Erfahrung mal machen möchte, kann mich sehr gerne anschreiben. Mein TikTok-Kanal wird hier in der Videobeschreibung verlinkt sein. Und dort mir einfach eine Nachricht da lassen und dann bin ich bereit, diese Erfahrung, die ich damals vor 3 Jahren machen durfte, mit jedem zu teilen. Vielen Dank.
Danke dir. Ihr habt gehört, für jeden gerne in Anspruch nehmen. Dankeschön.
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.